Willkommen zum Autowaffe 6 Podcast. Wir starten heute den Themenblock Identitätsdiebstahl mit der Folge Unter Verdacht aus der Reihe Die drei Ausrufezeichen. Es wird ein ganz normaler Kriminalfall werden. Hallo Heike.
Hallo Marc. Ich starte gleich mit den speziellen Fakten. Unter Verdacht ist der 47. Fall für die drei Ausrufezeichen. Das Hörspiel ist im Jahr 2017 herausgekommen. Und das Buch von Maya von Vogel ist schon 2014 erschienen. Im Klappentext erfahren wir, dass es um zwei verschiedene Fälle geht, nämlich einmal um Fahrerflucht und einmal darum, dass Stefan, also Franzis Bruder, angeblich Schulden haben soll. Viel mehr verrät uns der Klappentext nicht. Auf dem Cover sehen wir ein generisches Bild, das meiner Meinung nach so im Fall überhaupt nicht vorkommt. Wir sehen im Vordergrund die drei Ausrufezeichen hinter einem sehr stark angeschnittenen Auto und im Hintergrund sieht man nur den Schattenriss von einer dunklen Gestalt, die anscheinend gerade von zwei Polizisten abgeführt wird. Die Laufzeit des Hörspiels beträgt 69 Minuten und die erzählte Zeit erstreckt sich wieder so ungefähr über eine Woche. Aus dem Hörspiel hatte ich das Gefühl, dass es von Freitag bis zum darauffolgenden Sonntag geht. Im Buch hat es den Anschein, dass die Ausrufezeichen genau eine Woche ermitteln und danach gibt es dann noch einen unbestimmten Zeitsprung, bis dann sozusagen die Abschlussszene passiert.
Die Geschichte beginnt kurz nach Neujahr im Hauptquartier der drei Ausrufezeichen, also im Pferdeschuppen bei Franzi. Die Mädchen sprechen ein bisschen über gute Vorsätze für das neue Jahr und Kim teilt mit, dass sie endlich daran gehen will, ihre Kriminalkurzgeschichte fertig zu schreiben. Dazu hat Franzi auch eine gute Idee. Im Café Lomo gibt es nämlich einen Poetry Slam und da könnte sich Kim doch anmelden, um zu schauen, wie ihre Geschichte denn so ankommt. Ganz interessant an der Szene fand ich, Franzi sagt explizit, doof ist, dass sie erkältet ist und in der Szene hört man auch wirklich, dass sie eine verstopfte Nase hat. Ich weiß bei so echten Szenen jetzt nie, war das im Skript so vorgesehen und es wird gespielt? Oder war es hier vielleicht so, dass die Synchronsprecherin von Franzi wirklich erkältet war und man hat das ins Hörspiel mit reingenommen, sozusagen als belebendes Element? Im Buch selbst ist jetzt nicht davon die Rede, dass eine von den drei Ausrufezeichen erkältet ist, aber es gibt zumindest später im Buch einen Hinweis darauf, dass auf der Polizeiwache eine Grippewelle grassiert und vielleicht war das dann doch eher eine Sache, die der Hörspielskriptautor genommen hat, um ein bisschen mehr die Szenerie zu beleuchten. Wir sind ja Anfang Januar und da ist das durchaus normal. Dann klopft es, Franzis Mutter kommt herein und lädt die drei zum Abendessen ein. Es gibt Lasagne.
Man versammelt sich jetzt also in der Winklerschen Küche und schart sich um die Lasagneschüsseln. Auch Stefan ist da, der eigentlich gar nicht mehr da wohnt. Er studiert ja schon und wohnt in einer eigenen WG. Aber die Waschmaschine in der WG ist kaputt und er hat praktischerweise seine Wäsche nochmal im Hotel Mama waschen lassen. Franzi stichelt da ein bisschen Muttersöhnchen, aber Stefan geht da auch nicht wirklich drauf ein. Die ganze Gemütlichkeit wird dann aber jäh unterbrochen, als es an der Tür klingelt. Es stehen nämlich zwei Polizisten draußen und die wollen mit Stefan sprechen. Es steht nämlich der Vorwurf im Raum, er soll einen Autounfall verursacht haben und danach auch noch Fahrerflucht begangen haben. Stefan fällt aus allen Wolken, sagt, er hatte keinen Unfall und er würde dann auch nie Fahrerflucht begehen. Aber das Ganze muss sich aufklären. Er soll jetzt auf jeden Fall mit aufs Präsidium kommen, um befragt zu werden. Frau Winkler ist auch ganz entsetzt, bietet ihre Begleitung an. Aber Stefan wehrt das ab und sagt, nee, ich bin ja schon erwachsen. Das kriege ich schon alleine hin. Damit werden wir dann aus dieser Szene entlassen. Und in der nächsten Szene schreibt Kim in ihr Tagebuch über diesen neuen Fall, der sich für die drei Ausrufezeichen anbahnt. Wir erfahren hier aber im Prinzip auch nicht mehr, als wir in der vorherigen Szene schon miterlebt haben. Stefan wird, wie gesagt, einen Autounfall mit Fahrerflucht vorgeworfen. Er befindet sich jetzt wohl immer noch auf dem Polizeirevier, um befragt zu werden. Und die drei Ausrufezeichen glauben natürlich fest an seine Unschuld und werden ihm helfen, so gut sie können. Außerdem haben sie auch schon Kommissar Peters angespitzt. Der ist für den Fall nicht zuständig, aber er will sich bei den Kollegen mal umhören. Und wenn er mehr weiß, wird er sich bei den Ausrufezeichen melden.
In der nächsten Szene, das ist der Folgetag, ein Sonntag, passiert recht wenig. Es geht hier jetzt nur um Nebenhandlungen, die mit dem Fall selbst nichts zu tun hat. Wir befinden uns bei Kim zu Hause. Und die Familie Jülich frühstückt zusammen. Es ist die Rede davon, dass Frau Jülich die Chancen hat, Schuldirektorin zu werden. Im Moment ist sie ja Lehrerin und das wird sich am Folgetag entscheiden. Und dann wird noch recht lange darüber gesprochen, ob man sich denn einen Hund als Haustier zulegen soll. Besonders Kims Brüder, die wollen das unbedingt.
Ich habe mich nach dieser Szene mal kurz gefragt, ob Schuldirektoren tatsächlich am Anfang des Jahres, also mitten im Schuljahr, ernannt werden. Und eine kurze Recherche hat ergeben, dass die meisten Schuldirektorenstellen ausgeschrieben sind zum 1.8., also wahrscheinlich offizieller Schuljahresbeginn, denn zum 1.8. sind eigentlich normalerweise in sämtlichen Bundesländern Sommerferien. Aber zumindest heutzutage in Zeiten des Personalmangels gibt es auch einige Schuldirektorenstellen, die ausgeschrieben sind per sofort. Es kann also durchaus sein, dass Frau Jülich hier tatsächlich zum Anfang des Jahres eine neue Stelle besetzen soll. Nach dem Frühstück bekommt Kim jetzt einen Anruf von Kommissar Peters. Er hat sich umgehört und übermittelt neue Informationen bezüglich des Falls. Stefan musste leider die ganze Nacht auf dem Polizeipräsidium warten, weil so viel los war und Personalmangel. Hier schlägt also diese ominöse Grippewelle wieder zu. Aber jetzt mittlerweile ist er wieder zu Hause. Er wurde natürlich nicht sofort festgenommen, muss sich aber für weitere Fragen zur Verfügung halten und darf die Stadt nicht verlassen. Das ist jetzt wieder so ein typischer Krimi-Sprech, von dem ich nie weiß, was das eigentlich bedeutet. Sich zur Verfügung halten. Ja, muss ich jetzt die ganze Zeit neben dem Telefon sitzen, falls die Polizei mich nochmal erreichen will? Und die Stadt nicht verlassen. Ja, stell dir vor, ich arbeite oder in Stefans Fall studiere halt nun mal in einer anderen Stadt. Darf ich jetzt meiner Arbeit nicht mehr nachgehen? Brauche ich eine Sondergenehmigung, um von Stadt A zur Nachbarstadt B pendeln zu dürfen? Ich meine, natürlich heißt es, ich soll nicht abhauen, aber in anderen Fällen heißt es gerne auch mal, ich soll das Land nicht verlassen. Was genau das bedeutet, müsste die Polizei mir, sollte ich jemals in so eine Situation kommen, tatsächlich mal im Detail erklären. Aber wir erfahren auch ein paar fallrelevante Sachen jetzt in diesem Telefonat, nämlich wie genau sich der Unfall zugetragen haben soll. Das Auto soll nämlich auf eisglatter Fahrbahn in Schleudern geraten sein und dabei eine Radfahrerin umgenietet haben. Die ist schwer gestürzt und liegt jetzt schwer verletzt im Krankenhaus. Kim stellt die doch recht naheliegende Frage, wie man denn eigentlich auf Stefan kommt, beziehungsweise warum er verdächtigt wird. Man könnte doch einfach sich Stefans Auto angucken und wenn da keine Unfallschäden dran zu erkennen wären, dann wäre er doch sofort entlastet. Aber so einfach ist es nicht. Der Unfallwagen war nämlich ein Mietauto. Warum Stefan, der ein eigenes Auto besitzt, sich jetzt ein Auto mieten sollte, ist völlig unklar. Das wird wahrscheinlich in diesem Verhör, bei dem Kommissar Peters jetzt auch nicht zugegen war, auch zur Sprache gekommen sein. Aber Kommissar Peters verplappert sich auch noch und sagt, das Auto wäre gemietet worden von einer Verleihfirma namens Mietmich. Auf dem sofort nach dem Telefonat von Kim einberufenen Clubtreffen wird Kim jetzt ausdrücklich von ihren Kolleginnen dafür gelobt, dass sie Kommissar Peters die Mietwagenfirma aus der Nase gezogen hat. Aber sie gibt ein bisschen verlegen zu, ja, habe ich eigentlich gar nichts für getan, hat mir Kommissar Peters ganz von alleine erzählt. Nichtsdestotrotz, das ist natürlich jetzt ihr bester Anhaltspunkt. Also machen sich die drei Ausrufezeichen auf den Weg zu dieser Mietwagenfirma und wollen sich da mal umhören, ob irgendjemand dort Stefan schon mal gesehen hat.
Sie sprechen mit Frau Börne. Sie ist angestellt in der Mietwagenfirma. Zuerst erfahren die drei Ausrufezeichen, dass der Unfall an einer Bundesstraße war, direkt am Eingang der Stadt. Sie zeigen ein Foto von Franzis Bruder, aber Frau Börne meint, der hätte den Wagen nicht gemietet, obwohl er doch eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Automieter hat. Sie gibt dann noch eine Beschreibung und Kim notiert alles. Als dann gefragt wird, wie der Wagen denn genau vermietet werden konnte, gibt Frau Börne an, dass der Mann einen Ausweis und einen Führerschein auf den Namen Stefan Winkler vorgezeigt hat, so wie es auch Vorschrift ist. Und sie sagt das Ganze mit einem sehr defensiven, schnippischen Ton, denn sie fühlt sich angegriffen, weil wohl die drei Ausrufezeichen irgendwie insinuieren, dass das ja gar nicht so gewesen sein kann. Sie sind ja immer noch davon überzeugt, dass Stefan nicht der Täter ist.
Die Ausrufezeichen haben hier jetzt also einen neuen Ermittlungsansatz bekommen. Sie wissen jetzt genau, wo der Tatort liegt. Heute können Sie den allerdings nicht mehr besichtigen. Es ist schon spät und es wird bald dunkel. Also verabreden Sie sich für den morgigen Tag. Bevor Sie sich allerdings zur Tatortbesichtigung treffen, kriegen wir nochmal einen neuen Tagebucheintrag von Kim. Und Kim ist stinksauer. Sie hat sich nämlich mal unverbindlich auf der Homepage vom Café Lomo umgetan und wollte sich angucken, wie das mit dem Poetry Slam denn eigentlich so abläuft. Und, oh Wunder, sie hat auf der Teilnehmerliste schon ihren Namen gesehen. Das ist doch eine Frechheit, das können doch nur Marie und Franzi gewesen sein. Und bevor sie am nächsten Tag zur Tatortbesichtigung schreiten, stellt Kim ihre sogenannten Freundinnen jetzt erstmal zur Rede. Ich kann das durchaus verstehen. Es ist hier mal wieder sowas in meinen Augen wirklich Übergriffiges, dass angebliche Freundinnen es mal wieder besser wissen wollen als die betroffene Person selbst. Ja, wir haben es doch nur gut gemeint. Du hättest dich doch nie alleine getraut und wir wollten dir doch nur so einen Schubs geben, weil es ist doch bestimmt gut für dich, wenn du an diesem Poetry Slam teilnimmst. Das ist ungefähr so, also in diesem Fall jetzt nicht ganz so krass, aber vom Prinzip her doch genauso wie beim Mystery Club, als die anderen zwei Kolleginnen beschließen, dass Belinda doch auf jeden Fall bereuen würde, wenn sie nicht mit in den Heißluftballon steigt. Obwohl Belinda ihnen vorher klipp und klar gesagt hat, sie hat tierische Höhenangst. Ich kann dieses Verhalten, das in solchen Kinderbanden öfters mal vorkommt, ich kann das einfach nicht haben. Und ich bin hier eindeutig auf Kims Seite, dass sie extrem sauer ist. Auf der anderen Seite muss ich es diesem Hörspiel oder diesem Fall zugutehalten, dass sie es jetzt sofort anspricht und das Ganze auch relativ schnell geklärt wird. Es löst sich dann in Luft auf, als Franzi und Marie sagen, ja, wir haben es nur gut gemeint, aber wenn du keine Lust hast, dann lass es halt sein. Sie entschuldigen sich und dann schwamm drüber. In anderen Folgen hätte das jetzt wahrscheinlich den ganzen Fall über die nächsten Wochen zwischen ihnen gestanden und sie hätten sich die ganze Zeit angezickt, ohne dass jemand richtig gewusst hätte, warum. Hier wird es jetzt angesprochen, geklärt und damit ist es aus der Welt.
Am Tatort schauen sich die drei Mädchen dann um. Sie sehen die Kreidezeichnungen der Polizei. Es wird allerdings nicht gesagt, was die Polizei hier markiert hat. Explizit angesprochen wird, dass keine Bremsspuren zu sehen sind. Das soll, so verstehe ich es, den Hörer wohl vielleicht auf die Idee bringen, ein Auto, Fahrerflucht, keine Bremsspuren, vielleicht war es gar kein Unfall, sondern vielleicht war es ein Mordanschlag. Dieses Thema wird in der Folge allerdings nie angesprochen und die drei Ausrufezeichen ermitteln auch nicht in diese Richtung. Es ist eigentlich aber auch klar, dass man keine Bremsspuren sieht. Der Unfall hat ja schon vor ein paar Tagen stattgefunden. Es ist Winter, vielleicht hat es geschneit, zumindest andere Autos fahren da auch rum. Und da der Unfall ja auf spiegelglatter Fahrbahn war, weiß ich persönlich jetzt nicht, ob man, wenn man da bremst und rutscht, ob da noch Gummiabrieb entsteht, sodass man wirklich auf dem Asphalt Gummi sehen würde. Die einzige Spur, die sie finden, ist ein Zigarettenrest, den Franzi mal einsteckt, obwohl sie nicht wissen, ob das irgendeine Relevanz hat. Aber nicht allzu weit vom Unfallort entfernt ist eine Tankstelle und da wollen sie jetzt hingehen und den Pächter mal befragen.
Die Tankstelle erweist sich auch als gute Informationsquelle. Der Mitarbeiter, den sie da vorfinden, ist nämlich sehr auskunftsfreudig. Er ist auch ziemlich gelangweilt, weil die Tankstelle schlecht läuft. Seit die Umgehungsstraße gebaut wurde, kommt hier kaum noch jemand vorbei. Das ganze Dorf ist sowieso auf dem absteigenden Ast. Auch der Dorfladen hat schon zugemacht und die Tankstelle ist jetzt praktisch so ein kleiner Supermarktersatz geworden. Daher kennt der Tankstellenpächter sich auch ganz gut aus, kennt die ganzen Leute, die dort im Dorf wohnen und kann auch den Namen des Unfallopfers angeben. Das war nämlich Edelgard Lockmann. Er weiß sogar, dass sie im Krankenhaus liegt. Es sah anfangs echt schlecht aus, sie war lebensgefährlich verletzt, liegt immer noch auf der Intensivstation, ist aber jetzt schon auf dem Weg der Besserung. Auf der Ermittlungsliste der drei Ausrufezeichen taucht jetzt also der nächste Punkt auf, Unfallopfer befragen. Allerdings gibt Franzi zu bedenken, das muss noch ein paar Tage warten. Solange Frau Lockmann auf der Intensivstation liegt, darf sie bestimmt keinen Besuch empfangen oder wenn, dann höchstens von Angehörigen. Da müssen sie jetzt warten, bis es der Frau noch ein bisschen besser geht.
Bei Winklers zu Hause sprechen die drei Detektivinnen jetzt zuerst mal mit Stefan. Er freut sich, dass sie in seinem Fall ermitteln. Und erzählt ihnen, dass vor etwa 2 Wochen er seinen Ausweis verloren hat. Er war auf einer Studentenparty und als er nach Hause kam, war der Ausweis weg. Den Führerschein selbst, den hat er aber noch. Und das finden die drei Mädchen jetzt auffällig, denn die Mitarbeiterin in der Mietwagenfirma hat doch gesagt, derjenige, der den Wagen gemietet hat, hätte Ausweis und Führerschein auf den Namen Stefan Winkler vorgezeigt. Da gibt's also noch etwas zu ermitteln. Sie teilen dann noch die Beschreibung des Mieters mit und Stefan ist der Meinung, hey, das könnte doch mein Mitbewohner Hanno sein. Den kennt er noch nicht allzu lange und wohnt seit etwa 3 Monaten seit Semesterbeginn mit ihm zusammen in einer Studenten-WG. Aber er kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass Hanno irgendwie seinen Ausweis stiehlt und dann Fahrerflucht begeht. Das macht keinen Sinn.
Als Kim an diesem Abend nach Hause kommt, fällt sie aus allen Wolken. Es gibt nämlich einen neuen Mitbewohner. Ben und Lukas haben sich durchgesetzt und tatsächlich jetzt einen Hund namens Pablo aus dem Tierheim bei sich aufgenommen. Es handelt sich laut ihren Brüdern um einen reinrassigen Spaniel-Mischling. Hahaha. Damit ist auch klar, dass Frau Jülich die Stelle als Rektorin bekommen hat, denn sie hatte ja am Sonntagsfrühstück angekündigt, naja gut, wenn ich die Stelle als Rektorin kriege, dann schaue ich mir diesen Pablo mal an, den Ben und Lukas ja anscheinend schon länger im Blick haben. Dass es dann allerdings so schnell geht, dass die Jülichs diesen Hund auch gleich mitnehmen können, hat mich schon ein bisschen gewundert. Im Buch wird es allerdings durchaus vorbereitet. Ben und Lukas haben sich wohl schon länger genau in diesen Hund verliebt, waren auch schon mehrfach im Tierheim und sind mit diesem Hund Gassi gegangen. Sie sind also im Tierheim schon bekannt. Kims Brüder haben auch ihren Vater schon so weit breitschlagen können, dass auch der schon mal im Tierheim vorbeigeschaut hat. Ob sie ihn tatsächlich schon so weit hatten, dass er einen Selbstauskunftsfragebogen ausgefüllt hat, weiß ich nicht. Das ist wohl so ein gängiges Mittel, wie Tiere aus dem Tierheim vermittelt werden, dass die Tierheimmitarbeiter erstmal wissen wollen, unter welchen Umständen würde das Tier denn tatsächlich jetzt leben? Gibt es da einen Garten? Sind die Leute zu Hause? Sind die alle berufstätig? Wie viele Leute leben in dem Haushalt und so weiter? Also es geht mir hier immer noch ein bisschen schnell, dass sie jetzt ab sofort Pablo bei sich haben können. Aber zumindest im Buch ist es auch so, dass das Tierheim auch noch einen Kontrollbesuch ein paar Tage später angekündigt hat, um sich von dem Wohlergehen ihres Tieres zu überzeugen. Das hat mich dann ein bisschen versöhnt. Das Ganze war für das Hörspiel etwas verkürzt dargestellt, aber die Autorin hat sich hier wohl schon auch ein paar Gedanken gemacht. Im Moment sind Ben und Lukas natürlich Feuer und Flamme für Pablo. Aber Spoiler, das wird sich in zukünftigen Folgen ziemlich schnell abkühlen und es wird mal wieder so sein, dass eigentlich keiner sich so richtig zuständig fühlt für den Hund, für seine Erziehung und dafür mal regelmäßig mit ihm Gassi zu gehen.
Das war jetzt sehr viel Information über eine Szene, die ich ganz kurz so zusammengefasst hätte. Frau Jülich wird Schuldirektorin und die Familie bekommt einen Hund. Aber nun gut, man kann dazu auch mehr sagen. In der nächsten Szene gehen die drei Detektivinnen zu Stefan in die WG. Ich finde, es ist eine sehr gute Szene. Es ist sehr solide Ermittlungsarbeit. Sie treffen Stefan nicht an. Das war eh nur vorgeschoben, dass sie deswegen dahin gehen. Sie wollten nämlich eigentlich mit Hanno sprechen. Und so wie sie Hanno befragen, wäre ich selbst auch nicht misstrauisch geworden, wenn mich jemand so befragt hätte. Zuerst gibt es ein bisschen Smalltalk und sie erfahren, dass Hanno Student von Sport und Englisch ist, auf Lehramt, vielleicht will er aber auch Journalist werden. Franzi allerdings hat einen genauen Plan. Sie bringt nämlich jetzt nach und nach, ohne dass Hanno es bemerkt, die Sprache auf den letzten Freitag, also auf den Unfallfreitag. Sie will nämlich herausfinden, wo er war, ob er ein Alibi hat. Natürlich kann sie ihn nicht einfach fragen, deshalb schiebt sie vor, an diesem Freitag hätte es auch irgendwo eine Studentenparty gegeben und sie will einfach nur wissen, ob Hanno auch dort war. Das war am Anfang ein bisschen verwirrend für mich, weil hier öfters mal von Studentenpartys die Rede ist, aber hier ist jetzt, so wie ich es verstanden habe, nicht die Party gemeint, auf der Stefan seinen Ausweis verloren hat, sondern Franzi hat einfach für den Unfall Freitag eine Party erfunden. Und Hanno sagt dann, nö, die Party kennt er nicht. Außerdem, am letzten Freitag hätte er sowieso nicht dorthin gehen können. Er war nämlich mit seiner Freundin Juli im Isoletta, in dem teuren Restaurant. Sie hatten Jahrestag. Dann sind die drei Mädchen soweit zufrieden, wollen gehen und finden noch ganz elegant heraus, dass Hanno kein Auto hat, denn eigentlich hatten sie gehofft, dass Stefan sie bei dem kalten Wetter nach Hause fährt. Aber das geht ja jetzt natürlich nicht.
Die Ausrufezeichen ziehen sich ins Hauptquartier zurück und besprechen den Fall erstmal nochmal. Hanno fanden sie zwar alle nett, aber er bleibt halt trotzdem verdächtig. Sie konnten sich jetzt mit eigenen Augen davon überzeugen, dass die Beschreibung dieser Mietwagen-Mitarbeiterin ziemlich gut auf Hanno passt. Außerdem hat er kein eigenes Auto. Vielleicht hat er ja tatsächlich ein Auto gemietet, um seine Freundin zu beeindrucken. Einerseits macht es jetzt nicht wirklich Sinn, weil sie haben ja Jahrestag gefeiert. Das heißt, die Freundin muss wissen, dass er kein eigenes Auto hat. Andererseits, er hat sie zum Jahrestag in ein teures Restaurant ausgeführt. Vielleicht wollte er da einfach auch stilvoll vorfahren. Es hilft alles nichts. Hanno bleibt verdächtig. Sie müssen sein Alibi irgendwie überprüfen, rausfinden, ob er tatsächlich zur Tatzeit im Isoletta war. Des Weiteren planen sie, morgen mal im Krankenhaus vorbeizuschauen, ob es Frau Lockmann, also dem Unfallopfer, jetzt schon besser geht, ob sie die befragen können. Und sie können ihr sogar ein Foto von Hanno zeigen, um rauszufinden, ob er am Steuer gesessen hat, als sie umgefahren wurde. Marie hat nämlich unauffällig aus der WG ein Foto, das da an der Pinnwand hing, mitgehen lassen. Des Weiteren erfahren wir in dieser Szene auch noch, dass Kim ihre Meinung geändert hat bezüglich des Poetry Slams. Sie hat sich entschieden, nachdem ihre Freundin ihr dann diesen Schubs gegeben haben, den ich ja, wie gesagt, immer noch übergriffig finde, dass sie jetzt wirklich da teilnehmen will und sie muss bis dahin dann ihre Krimi-Geschichte aber doch noch zu Ende schreiben und noch ein bisschen feilen, weil in ihrem jetzigen Zustand traut sie sich damit noch nicht auf eine Bühne.
Am Folgetag sind die drei also auf dem Weg zum Krankenhaus und Marie erzählt, dass sie am Vorabend noch im Isoletta gewesen war und Hannos Alibi überprüft hat. Das ist falsch, denn an besagtem Freitag gab es im Isoletta eine geschlossene Gesellschaft. Hanno konnte also dort überhaupt nicht mit seiner Freundin gegessen haben. Das wird uns im Hörspiel jetzt aber nur erzählt und wenn ich es recht in Erinnerung habe, gibt es das auch im Buch nicht als aktive Szene. Das ist dann einfach etwas, was im Off passiert ist. Was wir aber live mitkriegen, ist die Befragung des Unfallopfers Frau Lockmann. Sie erzählt ihnen zuerst den genauen Unfallhergang. Sie wäre an diesem Freitagabend, es war schon sehr dunkel, es war glatt, auf dem Radweg gefahren und plötzlich hatte sie Scheinwerfer hinter sich gesehen und ein Wagen kam in hoher Geschwindigkeit auf sie zu. Er kam ins Schleudern, hat ihr Rad erfasst, sie ist gestürzt und hat sich sehr schwer verletzt. Der Wagen ist dann noch einige Meter weiter geschlittert, schlussendlich aber auch stehen geblieben. Jemand ist ausgestiegen, ist zu ihr gelaufen, scheinbar ganz panisch geschaut, weggerannt und der Wagen ist weggebraust. Die drei Ausrufezeichen zeigen ein Bild von Stefan und von Hanno. Das braucht sich die Frau aber gar nicht anzuschauen, denn die Person, die auf dem Wagen ausgestiegen ist und die den Wagen gefahren hat, war nämlich auch eine Frau. Und dann sind die drei Ausrufezeichen zuerst mal baff. Vielleicht war es die Freundin von Hanno. Kim selbst ist allerdings nicht so ganz bei der Sache, habe ich den Eindruck. Denn sie hat schon wieder ein Date mit Michi absagen müssen. Sie muss ja unbedingt an ihrer Krimi-Kurzgeschichte schreiben und sie hat diesbezüglich jetzt ein schlechtes Gewissen.
Am nächsten Tag tauchen die drei Ausrufezeichen wieder in Stefans WG auf. Sie haben sich nämlich an eine weitere Spur erinnert, die sie ja noch nicht verfolgt haben, nämlich diesen Zigarettenstummel, den sie am Tatort gefunden haben. Und jetzt wollen sie rausfinden, ob der möglicherweise von Hanno stammt. Hanno ist im Moment nicht da, dafür treffen sie jetzt aber Stefan in der WG an und sie fragen ihn einfach mal, sag mal, weißt du, ob Hanno raucht? Stefan bejaht das gelegentlich, wenn er im Stress ist oder auf Partys, aber der Zigarettenstummel passt trotzdem nicht dazu, denn wenn Hanno raucht, dann raucht er selbst gedrehte und die Kippe, die sie gefunden haben, ist von der Marke Jet Set. Das ist jetzt allerdings weder ein Beweis für noch gegen Hannos Schuld. Wir kommen also immer noch nicht weiter. Dann passiert in der Studenten-WG allerdings wieder was. Es klingelt und diesmal steht zwar keine Polizei vor der Tür, aber es ist trotzdem ähnlich unangenehm. Es stehen da nämlich zwei Männer von einem Inkasso-Unternehmen und sie überreichen Stefan einen Mahnbescheid über 9.489 Euro. Persönliche Zustellung, da Stefan auf ihre schriftlichen Mahnungen nicht reagiert hat. Stefan fällt aus allen Wolken, sagt, was, 9.000 Euro, was wollt ihr von mir? Und die Männer erklären ihm, er hätte Waren im Internet bestellt, unter anderem Notebooks, eine Stereoanlage und eine Waschmaschine. Die Rechnungen habe er nicht bezahlt und deshalb ist jetzt das Inkassounternehmen eingeschaltet worden. Und wenn er sich die Inkassogebühren von 94,89 Euro sparen will, dann sollte er jetzt gefälligst Bargeld rüberrücken. Der Regie ist hier übrigens auch noch ein Fehler unterlaufen. Der eine Mitarbeiter spricht nämlich irgendwann von einem Betrag von 9.498 Euro. Aber ich gehe davon aus, dass die 9.489 Euro der richtige Betrag sind. Dazu würde nämlich auch die Inkassogebühr von 94,89 Euro passen. Das ist genau 1%. Die beiden Typen werden jetzt relativ unangenehm, drohen dann auch gleich mit Pfändung, lassen auch noch die Bemerkung fallen, sie könnten auch andere Seiten aufziehen. Aber die drei Ausrufezeichen kommen Stefan zu Hilfe, drängen die zwei Typen mehr oder weniger zurück, schlagen ihnen die Tür vor der Nase zu und damit sind sie erstmal los. Nicht ohne, dass die gedroht haben, wir kommen wieder und dann wollen wir Bargeld sehen. Stefan ist ziemlich durcheinander, aber die drei Ausrufezeichen kriegen aus ihm raus, dass da tatsächlich irgendwann eine Mahnung in seinem Briefkasten gelandet ist. Die hat er aber nicht ernst genommen. Er hat ja nichts bestellt, war sich keiner Schuld bewusst, hat gedacht, das ist ein Missverständnis. Außerdem hatte er mit dem Unfall und dass er da bei der Polizei aufschlagen musste, genug um die Ohren. Die Mahnung liegt noch irgendwo, er kramt sie aus seinem Schreibtisch raus und Kim möchte sie mitnehmen und das Inkassobüro, das darauf aufgeführt ist, mal im Internet recherchieren.
Die Inkassoleute werden jetzt hier so dargestellt, dass sie drohend. Ich persönlich fand jetzt die Inkassoleute gar nicht so sonderlich drohend, denn wenn sie davon sprechen, dass es dann zu einer Pfändung kommt, dann kann man damit ja nicht drohen. Man kann ja inhärent nicht mit der Anwendung eines Gesetzes drohen. Auch die Äußerungen dann, wir können auch andere Seiten aufziehen, klar, die war wahrscheinlich so gedacht, dass man denkt, die kommen jetzt und wenden vielleicht körperliche Gewalt an. Aber das ist ja nur eine Interpretation vom Hörer oder von den drei Ausrufezeichen. Die können auch genauso gut sagen, wir kommen in Zukunft zu viert, wir sitzen vor deiner Wohnung, wir inserieren und sagen jedem Händler, dass Stefan Winkler seine Rechnungen nicht bezahlt. Also dass man jetzt inhärent davon ausgehen kann, dass die jetzt körperliche Gewalt anwenden, finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt. Dennoch kommen sie, zumindest für Kim, so drohend rüber, dass ich sofort an eine andere Folge habe müssen denken, von TKKG nämlich, Max und Anna, das diebische Paar. Dort ist Max nämlich auch jemand, der Geld eintreibt und er spricht von sich selbst als Inkasso Knilsch. Und ich glaube, Knilsche sind die zwei hier jetzt nicht. Das nächste, das die drei Ausrufezeichen überprüfen wollen, ist Hannos Alibi. Sie gehen in die Studentenkneipe Max. Stefan hat ihnen nämlich erzählt, dass Hanno dort gerne mal Zeit verbringt. Und da treffen sie ihn auch an und ohne Umschweife sprechen sie ihn darauf an. Er hat sie angelogen, er hat nämlich kein Alibi, er kann Freitag nicht im Isoletta gewesen sein. Hanno gibt dann auch alles zu und sagt, dass das stimmt. Er war zwar mit seiner Freundin Juli im Isoletta, aber eine Woche davor, also nicht am Unfallfreitag. Seiner Freundin gefällt es, wenn man sie groß ausführt. Hanno selbst kann sich das aber eigentlich gar nicht leisten. Und als dann Juli auch noch Champagner trinken wollte, ist er sauer geworden und abgedüst. Und dann ist er hier in die Kneipe gegangen und hat gemeint, die eine mag ich gerade nicht, ich suche mir eine andere. Er hat Emma kennengelernt und ist dann am Unfallfreitag gleich mit Emma und, so wie ich es verstanden habe, mit romantischen Hintergedanken ins Kino gegangen. Hanno kommt also hier absolut sympathisch rüber. Dummerweise hat er jetzt allerdings für den Unfall und die Fahrerflucht ein Alibi. Er ist also raus. Die drei Ausrufezeichen wissen also jetzt immer noch nicht, wer der Schuldige ist.
In der nächsten Szene haben wir eine weitere Fallbesprechung im Hauptquartier. Kim hat mittlerweile im Internet recherchiert und rausgefunden, dieses Inkassobüro, das den Mahnbescheid vorbeigebracht hat, das gibt es wirklich. Der Internetauftritt sieht auch relativ seriös aus. Vielleicht sind ja nur diese beiden Typen, die da vor Stefans Tür standen, schwarze Schafe. Außerdem hat Kim das Gefühl, dass die beiden Fälle, in denen Stefan gerade drinsteckt, also sowohl die Fahrerflucht als auch hier diese Schulden, zusammenhängen könnten. Denn bei beiden geht es ja irgendwie um Identitätsdiebstahl. Einerseits wurde das Auto auf den Namen Stefan Winkler gemietet, mit dem geklauten Ausweis wahrscheinlich. Aber auch diese Schulden sind wohl eine Form von Identitätsdiebstahl. Da hat Kim im Internet nämlich auch drüber recherchiert, dass es nicht selten vorkommt, dass irgendwelche Leute teure Waren online bestellen auf einen erfundenen oder geklauten Namen. Für die Bestellung ist meistens nur ein Name und ein dazu passendes Geburtsdatum nötig. Die Waren werden dann entweder an eine Poststation oder an eine leerstehende Wohnung geliefert. Und somit hat man als Händler oder als Betrogener praktisch keine Handhabe, seine Waren bezahlt zu bekommen. Denn wenn man an diese Lieferadresse hinfährt, dann wohnt da eben keiner und die Täter sind mit ihren Waren über alle Berge. So muss es wohl auch bei Stefan gewesen sein. Diese Waren wurden auf seinen Namen bestellt und auch Rechnungen und Mahnungen gingen dann wahrscheinlich an die Lieferadresse. Da habe ich mich dann kurz gefragt, warum diese eine Mahnung vom Inkassobüro dann trotzdem den Weg zu Stefan gefunden hat. Aber das ist halt einfach notwendig für die weiteren Ermittlungen. Und über das Thema werden wir nachher in den offenen Fragen auch noch ein bisschen diskutieren. Ein Ermittlungsansatz wäre jetzt wohl, die Lieferadresse rauszufinden. Wo sind diese teuren Waren denn eigentlich gelandet? Blöderweise stehen die nicht auf dem Mahnbescheid, den Kim hier von Stefan sich ausgeliehen hat. Aber Marie hat da eine gute Idee. Sie setzt ihr Schauspieltalent ein, ruft einfach bei dem Versandhandel an, gibt sich als die Frau von Stefan Winkler aus und behauptet, er habe noch was Neues bestellt, was noch nicht angekommen sei, ob denn überhaupt die richtige Lieferadresse bei dem Versandhändler hinterlegt ist und kriegt so raus, dass all diese teuren Sachen, die sich aufsummieren auf 9.489 Euro, an eine Wohnung in der Kennedystraße 52a geliefert worden sind. Ich gehe jetzt einfach mal stillschweigend davon aus, dass das Ganze für das Hörspiel gekürzt wurde und dass auf dieser Mahnung auch eine Kundennummer drauf stand, denn in Deutschland kommt man ohne eine Kundennummer nicht mal aus der Warteschleife raus.
Und die drei machen sich sofort auf den Weg zu besagter Straße und observieren. Sie finden auch ein Klingelschild auf den Namen S. Winkler, sieht allerdings sehr provisorisch aus. Sie warten, bis ein Bewohner das Haus verlässt, schleichen sich dann rein und suchen die Wohnung auf. Auch dort gibt es ein Klingelschild mit S. Winkler, das ist mit Tesafilm angebracht. Sie klopfen, aber eigentlich erwartet keiner, dass geöffnet wird, denn die Wohnung wird ja leer stehen. Das ist auch der Fall, aber eine Nachbarin ist da und die können Sie befragen. Die nimmt nämlich immer die ganzen Pakete an, die hier ankommen für S. Winkler. Die Wohnung steht schon sehr lange leer und der Vormieter ist verstorben. Und was jetzt käme, wäre noch Restpost und eine Frau käme immer vorbei, um diese dann bei ihr abzuholen. Sie bekommen eine vage Beschreibung und die deckt sich mit der vagen Beschreibung der Unfallfahrerin, die sie von Frau Lockmann bekommen haben. Die drei verabschieden sich dann, nicht ohne noch eine süffisante, sehr arrogante Bemerkung dazulassen. Sie interessieren sich ja nicht für die Nachbarn. Das kommt daher, dass die Frau irgendwann im Laufe des Gespräches mal gesagt hat, sie spioniert ihren Nachbarn ja nicht nach, wollte dann aber doch wissen, warum die drei Ausrufezeichen denn hier jetzt quasi ermitteln. Und Kim meint dann, das müsste sie ja nicht interessieren. Ich finde sowas eigentlich immer ziemlich eklig, denn gerade die Kinderdetektive leben ja davon, dass Leute sich für ihre Nachbarn interessieren und so wie die Detektive das rüberbringen, mehr interessieren, als man sich eigentlich für seine Nachbarn interessieren sollte. Aber ohne solche Leute kämen sie ja gar nicht weiter. Insofern sollten sie sich da mal ein bisschen hinterfragen. Ich finde so ein Verhalten immer ziemlich scheinheilig.
Die Ausrufezeichen beziehen jetzt Posten vor dem Haus und hoffen einfach, dass diese junge Frau, die die Post immer abholen kommt, hier wieder auftaucht. Und sie haben tatsächlich Glück. Das Versteck haben sie offensichtlich so gewählt, dass sie nah genug dran sind, um das Gespräch durch die Gegensprechanlage belauschen zu können. Die junge Frau klingelt nämlich bei besagter Nachbarin, die die Ausrufezeichen gerade auch befragt haben und meint so, ich bin's, ich wollte nur fragen, ob wieder Post da ist. Und die Nachbarin Frau Kleinschmidt beschwert sich jetzt, das müsste aber so langsam mal aufhören, sie wäre ja schließlich keine Poststation. Und außerdem wären vorhin auch so drei Mädchen da gewesen, die komische Fragen gestellt hätten. Sie möchte jetzt eigentlich nicht mehr in Zukunft weitere Post für den verstorbenen Nachbarn annehmen. Trotzdem öffnet sie, weil die Frau tatsächlich noch ein Päckchen abzuholen hat, das offensichtlich bei Frau Kleinschmidt noch rumsteht. Und während die Frau jetzt also im Haus unterwegs ist, verständigen sich die drei Ausrufezeichen, hey, das ist eine heiße Spur, die müssen wir auf jeden Fall verfolgen. Da kommt die auch schon wieder aus dem Haus raus, hat ein kleines Päckchen unterm Arm. Außerdem angelt sie auch noch ein paar Briefe aus dem Briefkasten, der mit S. Winkler gekennzeichnet ist. Die werden im Hörspiel jetzt unter den Tisch fallen gelassen, aber im Buch erfahren wir, dass die Briefe, die die Frau einfach in der Papiertonne entsorgt, von den drei Ausrufezeichen sichergestellt werden. Und es handelt sich um weitere Rechnungen und Mahnungen von einem weiteren Versandhandel. Die Identitätsdiebe haben sich also offensichtlich nicht mit Waren für 9.489 Euro zufrieden gegeben, sondern haben fröhlich weiterbestellt. Die Frau macht sich jetzt mit ihrem Paket auf, mit unbekanntem Ziel, und unsere Detektivinnen nehmen die Verfolgung auf.
Kim verteilt jetzt die Arbeit, denn da die verdächtige Frau jetzt von drei Mädchen weiß, sollen nur Marie und Franzi in das Café, in das sie gerade betritt, nachgehen. Kim bleibt draußen und ruft die Polizei an. Marie und Franzi können der Frau folgen. Sie setzen sich an den Nachbartisch und können jetzt auch ein Gespräch belauschen. Es stellt sich heraus, die Frau heißt Debbie. Sie trifft sich dort mit einem Mann namens Rob und gibt ihm das Paket, das sie von Frau Kleinschmidt bekommen hat. In dem ist nämlich ein Tablet drin. Marie greift jetzt ein. Sie will etwas Zeit gewinnen, denn sie hat von Kim eine SMS bekommen, dass Kommissar Peters unterwegs ist. Es stellt sich nach und nach heraus, die beiden sind die Identitätsdiebe. Rob hat auf den Namen Stefan Winkler mit dem Ausweis von Franzis Bruder, den er auf der Studentenparty gestohlen hat, einen Wagen gemietet. Das hat funktioniert, weil entgegen der Aussage der Mitarbeiterin Frau Börne sie doch nicht auf einen Führerschein bestanden hat. Sie hat den Wagen entgegen der Vorschriften einfach so vermietet. Deswegen hat das funktioniert. Die beiden Verbrecher streiten sich. Ihnen wird das Pflaster jetzt zu heiß. Sie wollen abhauen, werden aber festgehalten. Und wir erfahren noch, dass Debbie, die Unfallfahrerin, von dem Nachbarort einen Krankenwagen angerufen hat. Ganz so rücksichtslos, dass sie die schwer verletzte Frau Lockmann im Schnee haben liegen lassen, ist sie also dann doch nicht. Aber schlussendlich werden alle verhaftet.
Am nächsten Tag werden jetzt noch sämtliche offenen Fragen geklärt. Man trifft sich im Café Lomo, denn es ist jetzt auch schon der Tag des Poetry Slams. Und auch Kommissar Peters ist ins Lomo gekommen. Debbie und Rob haben gestanden, somit ist Stefan jetzt komplett entlastet. Muss natürlich auch die 9.489 Euro Schulden nicht zahlen. Das ist jetzt alles die Sache von Rob und Debbie. Wir erfahren noch weiter, dass Rob und Debbie schon Profis sind. Sie haben auch in mehreren anderen Städten diese Identitätsdiebstahlsmasche schon durchgezogen. Und alle finden es doch relativ gruselig, wie einfach das ist, nur mit einem Namen und einem Geburtsdatum mal eben in die Identität eines anderen zu schlüpfen. Kommissar Peters gibt jetzt aber noch ein paar Tipps, wie man sich ein bisschen gegen Identitätsdiebstahl schützen kann. Man sollte nämlich keine persönlichen Daten im Internet verbreiten, schon gar nicht sein Geburtsdatum. Offizielle Post sollte man auch nicht einfach irgendwo rumliegen lassen oder ungeschreddert in die Papiertonne entsorgen. Da können sich solche Identitätsdiebe nämlich auch gerne mal Daten von abgucken. Und auf offizielle Dokumente muss man natürlich gut aufpassen. Ich würde hier jetzt noch ergänzen, und wenn einem tatsächlich ein offizielles Ausweisdokument abhanden kommt, sollte man das vielleicht vorsorglich auch der Polizei melden, sodass zumindest schon mal bekannt ist, okay, da könnte was passieren. Diesen Tipp lässt Kommissar Peters allerdings unter den Tisch fallen. Wie der Poetry Slam jetzt tatsächlich ausgeht, lässt das Hörspiel komplett offen. Im Buch gibt es zwar noch eine ausführliche Szene im Café Lomo, wie die Lampenfieberkurve von Kim hoch und runter geht, aber auch im Buch wird hier nicht darauf eingegangen, wie ihre Geschichte denn ankommt. Allerdings gibt es im Buch auch noch eine Leseprobe vom ersten Kapitel des nächsten Falls und da wird darauf eingegangen, dass Kim für ihre Geschichte viel Applaus kassiert und sogar auch noch einen Sonderpreis einheimst, als jüngste Teilnehmerin am Poetry Slam. Und damit ist der Fall jetzt tatsächlich abgeschlossen.
Zu den Kategorien. Welche Fragen sind für uns offen geblieben? Eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie kommt die Polizei eigentlich auf den Unfallwagen? hat sie am Tatort die verletzte Frau Lockmann befragt. Die hat eine Beschreibung abgegeben, vielleicht sogar das Nummernschild. Steht der Unfallwagen drei Ecken weiter und hat vielleicht ein kaputtes Blinklicht, sodass man vermuten könnte, das ist der Unfallwagen, denn am Tatort gibt es Scherben. Und die Polizei hat dann einfach recherchiert, das ist ein Mietwagen, und hat so rausgefunden, dass dieser Mietwagen von einem Stefan Winkler gemietet worden ist. Was mir auch unklar bleibt, ist, seit wann die Polizei denn weiß, dass der Unfallwagen von einer Frau gefahren ist. Denn sobald sie das weiß, kann man ja Stefan nicht mehr der Fahrerflucht bezichtigen. Höchstens vielleicht, falls es so etwas gibt, Beihilfe zu Fahrerflucht, denn er ist ja offensichtlich nicht gefahren. Die Polizei kann das ja eigentlich an diesem Unfall Freitag gar nicht gewusst haben, denn so wie ich die Szene verstanden habe, als sie Stefan mitnehmen, legen sie ihm schon zur Last, den Wagen gefahren zu haben und nicht nur irgendwie in den Unfall involviert gewesen zu sein.
Naja, also eine Aussage von dem Unfallopfer hat die Polizei am Unfalltag anscheinend nicht bekommen, weil, wie gesagt, die hätte ja dann wahrscheinlich gleich ausgesagt, dass eine Frau gefahren ist und damit wäre Stefan komplett raus gewesen. Wahrscheinlich ist es wirklich so, dass das Unfallauto irgendwo komplett auffällig rumgestanden hat. Es ist im Buch und ich glaube auch im Hörspiel die Rede davon, dass das Auto unweit des Tatorts gefunden wurde. Und man muss wohl davon ausgehen, dass da spezifische Unfallspuren dran waren, sodass die Polizei davon ausgehen musste, das ist jetzt das Tatfahrzeug sozusagen. Wann die Polizei erfahren hat, dass eine Frau am Steuer saß, würde mich auch interessieren. Und ob sie dann Stefan auch mitteilt, du bist jetzt nicht mehr verdächtig, du darfst auch die Stadt wieder verlassen, um darauf zurückzukommen, was diese Krimi-Floskel denn eigentlich bedeutet. Einen Fehler, wie ich finde, habe ich im Skript oder in der Story noch gefunden. Hanno gibt ja zu, dass er am Unfallfreitag mit Emma im Kino war und an dem Freitag davor mit Juli im Isoletta. An dem Freitag davor, also der Freitag, an dem Hanno mit Juli im Isoletta war, das war aber der Freitag, an dem Stefan auf der Studentenparty seinen Ausweis vermisst hat. Und Stefan hat auch explizit gesagt, auf dieser Party war er zusammen mit Hanno, was irgendwie nicht so richtig zusammenpassen will.
Was mich noch interessiert hätte, ist, warum Rob denn überhaupt einen Ausweis von Stefan stiehlt. Wir haben ja erfahren, dass es für Internetkäufer oft ausreichen soll, den Namen und das Geburtsdatum zu haben. Da braucht man ja keinen Ausweis. War der Ausweisdiebstahl so eine Art Sicherheit für den Fall, dass die Nachbarin die Pakete nicht annimmt, die Post die mitnimmt und man sie dann auf der Poststelle gegen Ausweis abholen muss? Und deswegen braucht er natürlich dann einen Ausweis auf den richtigen Namen? Oder hatte er damals auf der Studentenparty, wo wir auch nicht wissen, wie er überhaupt da eingeladen worden ist, hat er dort schon gewusst, dass er ein Auto mieten wird und wollte das aus irgendwelchen Gründen nicht mit seinem eigenen Namen machen? Denn wenn er einfach nur mit dem Auto rumfahren will, gibt es ja eigentlich keinen Grund, dafür einen Ausweis zu stehlen. Oder war das Auto dafür gedacht, größeres Diebesgut, wie zum Beispiel die Waschmaschine, bei der Nachbarin Frau Kleinschmidt abzuholen? Und an diesem Tag hat er deshalb den Wagen gemietet? Debbie trägt ja das Tablet per Hand in das Café, wo sie sich treffen. Kamen also immer nur einzelne Pakete an, sie ist dort jeden Tag vorbeigegangen und konnte das alles per Hand mitnehmen. Aber es ist auch noch die Rede von einem großen Flachbildfernseher, den wird sie nicht einfach so unterm Arm da rumschleppen und wenn 5 Pakete gleichzeitig ankommen, dann auch nicht. Was auch nicht angesprochen wird, ist, wo die Diebe denn eigentlich wohnen und wo sie ihre Diebesgut lagern. Jetzt muss ich allerdings sagen, seit ich in den letzten Monaten verstärkt angefangen habe, selber zu schreiben, dass es oft Fragen gibt, die man selbst, wenn man schreibt, gar nicht für so wichtig erachtet. Und wahrscheinlich hat die Autorin hier einfach gedacht, das sind jetzt alles Dinge, die man für eine spannende Geschichte im Hörspiel gar nicht braucht. Und wie wir ja schon öfters gesagt haben, man will ja keine Anleitung für einen Diebstahl oder für einen Identitätsdiebstahl liefern. Insofern ist es durchaus okay, dass man hier jetzt nicht alles anspricht.
Für mich ein Knackpunkt in der Story ist noch, wie kommt das Inkasso-Unternehmen eigentlich auf Stefans WG-Adresse? Bei der Bestellung haben Debbie und Rob ja offensichtlich nur die Lieferadresse Kennedy Straße angegeben. So, der Händler liefert jetzt die Ware dorthin, seine Rechnungen werden nicht bezahlt, er schickt Mahnungen auch an die Kennedy Straße? Oder ist das ein Händler, der mit seinen Rechnungen überhaupt nichts mehr zu tun haben will und sobald das Zahlungsziel überschritten wird, gar nicht selbst Mahnungen schreibt, sondern das gleich ans Inkasso-Unternehmen weitergibt. Das würde vielleicht erklären, warum Stefan überhaupt eine Mahnung bekommen hat. Denn die trug ja schon den Absender von diesem Inkasso-Unternehmen und nicht von dem Händler. Trotzdem frage ich mich, wie das Inkasso-Unternehmen überhaupt auf die WG gekommen ist. Von Rob und Debbie, also von der Bestellung her, ja offensichtlich nicht. Haben Inkasso-Unternehmen wirklich die Befugnis, beim Einwohnermeldeamt nachzufragen? Und wenn ja, gibt es in dieser Stadt nur einen Stefan Winkler? Kriegt das Inkasso-Unternehmen einfach so die Adresse? Und damit einhergehend auch, hat sich Stefan überhaupt schon umgemeldet? Er wohnt ja in dieser WG erst seit Semesterbeginn, also seit 3 Monaten. Mit offiziellen Behördengängen scheint das ja nicht so zu haben, sonst hätte er wahrscheinlich den Verlust seines Ausweises bei der Polizei gemeldet. Und auch die Polizei sucht ihn, als sie ihn befragen will, wegen der Unfallflucht ja in seinem Elternhaus auf und nicht in der WG. Gut, kann natürlich auch noch daran liegen, dass sie zuerst in der WG waren und Hanno sie weitergeschickt hat, weil er weiß, wo seine Eltern wohnen. Aber das alles kommt mir nicht so richtig logisch vor. Also dieses Inkasso-Unternehmen muss, damit der Fall so funktioniert, natürlich bei ihm vor der Tür stehen. Aber wo genau die Adresse herhaben wollen, das erschließt sich mir nicht so wirklich.
Kommissar Peters gibt uns ja Tipps, wie man sich gegen Identitätsdiebstahl schützen kann. Vielleicht hätte er dem Händler auch ein paar Tipps geben sollen, denn Stefan bekommt ja vom Inkassounternehmen einen Mahnbescheid über fast 9.500 Euro. Klingt also für mich so, als ob er genau einmal bei dieser Firma, wir haben irgendwann erfahren, dass sie Elektronik XXL heißt, bestellt hat. Das heißt, der Händler hat einem Neukunden bei einem fast 5-stelligen Betrag die erste Bestellung gleich auf Rechnung geliefert. Könnte er sich vielleicht auch mal überlegen, ob da nicht vielleicht Vorkasse sinnvoller gewesen wäre. Zumal er kann natürlich als Händler bei der Schufa nachfragen, ob S. Winkler jetzt kreditwürdig ist. Aber S. Winkler in der Kennedy-Straße, den gibt's ja nicht. Das heißt, was er zurückbekommt, waren vielleicht, ich weiß nicht genau, wie die Schufa da funktioniert, ob sie dann die Daten aller S. Winklers in der Stadt zurückgibt, unabhängig von der Adresse. Denn natürlich meldet man selbst, wenn man umzieht, seine Adresse ja nicht bei der Schufa um. Ich habe mit der Firma ja überhaupt nichts zu tun mit der Auskunftei. Waren also alle S-Winklers in der Stadt kreditwürdig und der Händler hat gemeint, dann schicke ich es auch diesem S-Winkler in der Kennedy-Straße. Oder waren es mehrere einzelne kleinere Bestellungen, hier mal ein Laptop, hier mal eine Waschmaschine, dann finde ich es aber auch ein bisschen seltsam, dass man dann weiter fröhlich Pakete an diesen neuen Kunden schickt, wenn die alten Rechnungen noch nicht mehr bezahlt sind, vielleicht sogar schon eine Mahnung aussteht.
Und am Schluss muss ich mich doch noch ein bisschen über die Nachbarin Frau Kleinschmidt wundern. Natürlich, man muss sich nicht besonders für seine Nachbarn interessieren und Pakete annehmen ist einfach nur nett. Und ich muss jetzt auch nicht dafür Sorge tragen, dass die Nachbarn ihre Rechnungen bezahlen für die Pakete, die ich entgegengenommen habe. Aber ein bisschen wundern könnte man sich schon, dass A, ein Mensch, von dem die Nachbarin ja immerhin weiß, dass er vor mehreren Monaten verstorben ist, dass der immer noch Post kriegt, dass es B, teilweise riesige Pakete sind, eine Waschmaschine. Also ich glaube, eine Waschmaschine kommt nicht einfach per Post, die kommt per Spedition an einem spezifischen, vorher abgesprochenen Liefertermin. Und dass Debbie da vorher vorbeigegangen ist, Frau Kleinschmidt, die Spedition liefert morgen eine Waschmaschine, würden Sie sie auch für mich annehmen? Das halte ich doch für ein bisschen übertrieben. Und C, sollte sich Frau Kleinschmidt vielleicht doch wundern, dass in der leerstehenden Wohnung jetzt plötzlich ein neues Klingelschild per Tesafilm angeklebt wurde, obwohl doch da noch kein neuer Mieter eingezogen ist. Im Buch zumindest klingt es so, als ob das wirklich die Nachbarwohnung ist. Wenn das ein großes Mietshaus wäre und Frau Kleinschmidt im 3. Stock wohnt und die Wohnung für den verstorbenen Nachbarn im 5. Stock ist, dann würde das funktionieren, dann müsste sie sich nicht wundern. Aber gerade wenn sie doch so viel von den Nachbarn weiß, dass der Herr hier vor mehreren Monaten gestorben ist, dann könnte sie sich vielleicht doch Gedanken machen.
Dann kommen wir zum Fazit. Es ist ein Kriminalfall, wie er häufig in den früheren 3 Ausrufezeichen-Folgen vorkommt. Es geht um Verbrecher, die wollen Geld, das war's. Ich finde diese Fälle immer persönlich besser als die Fälle jetzt in den neueren Zeiten, wo die Verbrecher eigentlich gar nicht richtig böse sind, sich alle zum Schluss immer lieb haben. Vom Aufbau her gefällt mir gut, dass wir mit einem Fall starten, nämlich mit der Fahrerflucht. Und das Inkassounternehmen kommt erst recht spät. Und dann weiß man auch als Hörer, das hängt bestimmt irgendwie zusammen. Man hat also nicht am Anfang 3 oder 4 Fälle parallel, muss sich 20 Zeugen merken und die 3 Ausrufezeichen müssen das dann nach und nach entwirren. Das fand ich ganz gut gemacht. Insgesamt würde ich dem Fall deshalb ein wohlwollendes Neutral geben.
Mein Fazit. Wie wir in den offenen Fragen gesehen haben, kann man sich hier einiges für den Hintergrund noch zusammenreimen oder sich wünschen, dass das mehr ausgeleuchtet wurde. Aber vieles davon ist einfach eine Autorenentscheidung, ist einfach so. Frau Kleinschmidt macht sich eben keine Gedanken über ihre Nachbarn, will einfach nur helfen. Und wo Debbie und Rob ihre Waschmaschinen lagern, interessiert die Zielgruppe wahrscheinlich nicht die Bohne. Insofern halte ich das Ganze auch für einen gut aufgebauten Kriminalfall. Wie du schon sagst, im Gegensatz zu den jüngeren Folgen, wo ich auch oft das Gefühl habe, hier soll per Holzhammer irgendein gewünschtes Verhalten dem Hörer nahegebracht werden. Hier in dem Fall haben wir ja auch praktisch einen kleinen Bildungsauftrag im Sinne, dass Kommissar Peters am Ende Tipps gibt, wie man sich gegen Identitätsdiebstahl schützen kann. Aber hier finde ich das einigermaßen organisch eingebaut. Im Gegensatz, wie gesagt, zu den Holzhammer-Methoden in den neueren Fällen. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass Franzis Schwester Chrissy mittlerweile militante Umweltschützerin ist und ihre Mutter anbaubst, weil die sich erdreistet hat, hier Limonade zuzubereiten. Selbst das Argument, aber es sind doch Bio-Zitronen, lässt sie nicht gelten. Ja, trotzdem, die wachsen hier nicht, die müssen importiert werden. Sowas kann man nicht machen. Das finde ich, wie du es auch schon genannt hast, scheinheilig, denn keiner lebt in allen Belangen so, dass er die Umwelt möglichst wenig schädigt. Es ist immer ein Abwägen, ich mache halt das und dafür lasse ich was anderes und ein anderer soll bitte die Freiheit haben, das für sich und sein Leben anders abzuwägen und zu entscheiden. Alles in allem ist 3 Ausrufezeichen unter Verdacht eine solide Folge. Sie gehört nicht zu meinen Lieblingsfolgen, aber auch ich würde ihr einen wohlwollend neutralen Daumen geben.
Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Im Themenblock Identitätsdiebstahl geht es in der nächsten Folge mit TKKG weiter. Es wird wieder um Ausweise gehen, es wird wieder um Autos gehen, aber es wird nicht um Geld gehen. Bis in 4 Wochen.